Okay. Ja, wir werden heute eine Zeitreise machen, tatsächlich, mit ganz vielen Zeitsprüngen, bis wir dann bei dir ankommen, bei dir und deinem Körper. Denn es geht heute um den Tempel. Wir schauen uns an, was ist denn eigentlich ein Tempel? Welche Räume sind da? Wie oft darf man da hineingehen? Und welche Personen dürfen das? Mein Name ist Michaela, hatte Wolfgang schon gesagt. Ich bin Trainerin für Pilates und NIM, das heißt Natural Intelligent Movement. Und das ist so ein Teil meiner Berufung, Menschen zu helfen, ihren Glauben einzuverleiben. Also mit dem Körper Glauben zu lernen, mehr und mehr wieder. Und jetzt denkst du dir vielleicht, ja, warum ist das eigentlich wichtig? Warum soll ich das tun? Ich kann doch einfach meinen Verstand benutzen. Mit dem redet Gott doch auch. Klar, der ist auch super wichtig. Ich hoffe, dass mit der Predigt heute es ein bisschen klarer wird, wie wertvoll und wie besonders dein Körper ist, welchen Stellenwert er auch für Gott hat. Im ersten Teil der Predigt machen wir eben diese Zeitreise zu Mose, zu Salomo, zu Jesus. Und im zweiten Teil sind wir dann bei dir. Jetzt kann man, wenn man über den Tempel und die Entstehungsgeschichte spricht, das Thema Bund zwischen Gott und Menschen nicht außer Acht lassen, und das ist ein riesen komplexes Thema, vielschichtig, und ich habe das sehr gekürzt. Es tut mir auch immer sehr weh, das zu kürzen, weil ich finde, Gottes Liebe sehe ich, wenn ich die Bibel lese, im Detail, und das alles wegzulassen, ist mir schwer gefallen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das auch, dass es eben so ein bisschen schneller geht heute alles. Also einmal die Zeitreise zu Mose. Wir hatten ja auch die Predigtreihe über die 10 Gebote schon, deshalb wird euch bestimmt auch das eine oder andere bekannt vorkommen. Gott redet mit dem Volk über die 10 Gebote vom Berg Sinai aus, und das ist noch vor den Steintafeln. Ihre Reaktion darauf ist folgende. 2. Mose 20,19, sie sagten zu Mose, redet du mit uns, dann wollen wir hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Das ist total krass. Die wollten nicht, dass Gott direkt mit ihnen redet, sondern sie wollten diesen Vermittler haben. Ein Vers vorher sieht man auch warum. Weil Gott fühlte sich für sie so an, also wenn Gott redet, fühlt es sich so an. Das ganze Volk nahm den Donner wahr, die Flammen, den Hörnerschall und den rauchenden Berg. Als nun das Volk das wahrnahm, zitterten sie, blieben von Ferne stehen. Also sie hatten richtig Angst, weil Gott mit ihnen geredet hat. Meine Frage an dich, fühlt es sich für dich auch so an, wenn Gott mit dir redet? Bei mir ist das nicht so. Manchmal ist es unangenehm, manchmal auch demütigend, wenn er mir sagt, was ich falsch mache zum Beispiel. Es ist auch ehrfurchtsgebietend, also er ist ja einfach auch so riesig. Und trotzdem habe ich nicht diese krasse Angst. Es geht dann so aus in Vers 21, so blieb denn das Volk von Ferne stehen, Mose aber näherte sich dem Dunkel, wo Gott war. Und dann erklärt Gott Mose erstmal so in 3 Kapiteln ganz viel, wie er sich das Zusammenleben vorstellt. Mose schreibt es auch alles auf, das ist immer noch vor den Steintafeln. Und dann kommt dieses besondere Ritual, dieser besondere Moment, in dem Gott diesen Bund schließt, der für immer gilt, mit seinem Volk. Es geht so, Mose errichtet einen Altar, bringt ein Brandopfer und schlachtet Stiere als Heilsopfer. Das Blut der Tiere wird erstmal geteilt, die eine Hälfte kommt auf den Altar. Dann liest Mose nochmal vor, was er alles diktiert bekommen hat. Und das Volk sagt wortwörtlich, weiß ich nicht, aber so steht es in der Bibel, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und ihm gehorchen, mitunter auch. Wir wollen uns keine Götzenbilder machen. Danach verteilt Mose eben die andere Hälfte vom Blut auf dem Volk. Könnt ihr euch ja mal vorstellen, dass Blut verteilt wird über euch. Das war das Ritual, um den Bund zu besiegeln. Jetzt kommen erst die berühmten Steintafeln. Mose geht auf den Berg, empfängt die Steintafeln und Gott erklärt wieder ganz, ganz viel, nämlich wie sollen diese Tafeln eigentlich aufbewahrt werden. Die sollen in die Bundeslade, die Bundeslade steht wiederum im Zelt der Begegnung. Und das dauert natürlich alles etwas länger. Das Volk unten, unterhalb des Berges, wird ungeduldig, denkt auch, kommt Mose überhaupt wieder? Und sie bauen sich aus ihrem eigenen Schmuck ein goldenes Kalb, ihr kennt die Geschichte bestimmt. Gott ist richtig sauer, verständlicherweise. Es ist ja alles noch nicht so lange her, dass sie gesagt haben, ja, wir wollen gehorchen. Es gibt eine Strafe für das Volk, es sterben auch viele Menschen. Sie trauern und bereuen diese Tat. Mose bekommt neue Steintafeln, die hatte er nämlich zwischendurch nochmal zerschmettert. geht wieder auf den Berg und diesmal klappt auch alles. Und danach wird die Stiftshütte gebaut. Stiftshütte ist übrigens so ein Wort, was Luther geprägt hat. Zelte Begegnung hat er eben so übersetzt. Ganz viele Menschen sind daran beteiligt an diesem Bau der Stiftshütte. Jeder nach seiner Begabung. Der eine konnte Gold besser, der andere Holz. Und Gott hat ja, wie gesagt, ganz detailliert geplant, Aussehen, die Maße, alles genau beschrieben, wie dieses Zelt aussieht. Mose weiht das Zelt ein und danach darf er nicht mehr hineingehen, weil Gottes Wolke sich darauf niedergelassen hat. Die Herrlichkeit Gottes erfüllte dann dieses Zelt, diese Wohnung. Es gab mehrere Priester und diesen einen Hohepriester, Aaron im ersten, der einmal im Jahr in das Allerheiligste gehen durfte, nämlich zum Versöhnungstag. Warum nicht öfter? Er hätte sonst einfach sterben müssen. Also Gott und Mensch, die konnten sich nicht so richtig nahe kommen damals. Ging einfach nicht. Die Folge war der Tod. An diesem Versöhnungstag, Yom Kippur, ist es folgendermaßen, gibt erst in Reinigungsritualen, wird erstmal das Zelt gereinigt, dann der Altar und es gibt wieder ein Brandopfer. Und es wurde ein Ziegenbock ausgewählt. Der Hohepriester hält seine Hände über diesen Ziegenbock und bekennt alle Sünden des Volkes. Ich habe mich auch gefragt, wie hat er das eigentlich alles eingesammelt? Also sind die zu ihm gekommen und er hat so eine Liste geführt. Er hält also diese Hände über diesem Ziegenbock und der wird danach in die Wüste geschickt. Er hat die Sünden auf sich genommen. Das Zelt der Begegnung, also diese Stiftshütte, hatte mehrere Funktionen. Einmal war sie ganz praktisch transportable, das Heiligtum. Sie war eben auch Symbol der Heiligkeit des Herrn und sie sollte mitten im Volk stehen, dass jeder sehen konnte, wie heilig Gott ist. Sie ist Zelt der Begegnung, wie gesagt, und einfach auch Aufbewahrungsort für die Bundeslade, für die Steintafeln. Und die Steintafeln, die sind deshalb so wichtig, weil sie für den Bund stehen. Wenn Gott einen Bund schließt mit uns Menschen, dann ist das nicht so ganz auf Augenhöhe. Also das sind nicht ganz gleichwertige Partner, die sich da ja verbünden. Es hat immer etwas davon, dass Gott auserwählt. Also er wählt aus und wir wählen ihn aus. Und er sorgt auch dafür, dass der Bund eingehalten wird. Er ist nämlich treu, wenn wir untreu sind. Und er schenkt überhaupt, dass wir wollen und dass wir es auch können. Und ohne ihn können wir doch nichts tun, oder? Also was ist eigentlich unser Beitrag bei diesem Bund? Wir können Ja sagen zu seiner Auserwählung und wir können seine Geschenke, seine Verheißungen annehmen. Und ganz wichtig, wir können ihm unser Vertrauen schenken, immer und immer und immer wieder, auch wenn die Umstände uns was anderes vorschlagen. Jetzt kommt der nächste Zeitsprung. Wir reisen einmal zum Salomonischen Tempel. Eigentlich wollte König David schon total gerne Gott ein Haus bauen. Für ihn war das nämlich so ein krasser Unterschied zwischen dem, wie König, also David selbst gewohnt hat und wie Gott gewohnt hat, dieses Zelt. Er sagt also zu dem Propheten Nathan, ich lebe hier in diesem herrlichen Palast aus Zedern und die Lade Gottes steht in einem Zelt. Also es war für ihn nicht ganz in Ordnung und er hat sich das so gewünscht, aber Gott hat darauf reagiert, nein, du wirst es noch nicht bauen. Ich werde euch diese Heimat geben, meinem Volk Israel, einen sicheren Ort, in dem euch nichts geschieht. Es wird ein Land sein, in dem die feindlichen Völker es nicht mehr unterdrücken dürfen, wie es bisher der Fall war. Das steht in 2. Samuel. Aber es wird eben dein Nachkomme sein, also der Sohn von David. Und der baut auch den ersten Tempel, schön aus Stein, massiv, aber eben auch vor Ort. Wie sah der Tempel aus? Ganz grob beschrieben, es gab eine Vorhalle, einen Hauptraum und ein Allerheiligstes. Zwischen Vorhalle und Hauptraum waren Türen, konnte man durchgehen. Und zwischen Hauptraum und Allerheiligstem war eine hölzerne Zwischenwand, noch nicht der Vorhang. Und im Allerheiligsten war natürlich wieder die Lade mit den Steintafeln. Es gab mehrere Tempel nacheinander, also mehrere Bauten danach noch, die immer wieder auch zerstört wurden. Und in dem Tempel, in dem zweiten Bau gab es keine Lade mehr, keine Steintafeln. Der Raum blieb leer und da war dann auch nur noch dieser Vorhang. Wozu diente jetzt dieser Tempel? Es war einmal wieder die heilige Stätte, die mitten im Volk wohnte. wo Gott seinen Namen wohnen lässt, und es ist der Ort, wo Gott Israel Heil schenkt. Wenn man sich damit beschäftigt, ist es wieder ein super vielschichtiges Thema. Dann guckt man in die Offenbarung, dann braucht man noch Daniel, um die Offenbarung zu verstehen. Also es ist total komplex wieder, weil der Ort, also Jerusalem, Zion, ist von Bedeutung bis in die Zukunft. Hier residiert Gott als König und herrscht über die Feinde von Israel, wie er es auch versprochen hat. Und natürlich ist er wieder Aufbewahrungsort der Gesetzestafeln. Das Gesetz, diese 10 Gebote, wisst ihr bestimmt noch, hat 3 Aufgaben. Einmal zeigt es uns, wie wir zusammenleben sollen. Und es zeigt uns, dass wir eigentlich diese Ansprüche niemals erfüllen können. Und weil wir es nicht alleine schaffen, führt es uns automatisch zu Jesus. Weil eins kann das Gesetz nicht, es kann uns nicht retten. Jetzt sind wir bei dem Zeitsprung zu Jesus. Mit ihm wurde ein neuer Bund begründet. Das bestimmt auch schon mal gehört. In Jeremia 31, Vers 33 wurde es auch schon angekündigt. Sondern dies ist der Bund, den ich mit meinem Volk schließen werde. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und ich habe noch eine andere, auch sehr schöne Übersetzung gefunden. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und werde es in ihr Herz schreiben. Also Jesus wird geboren, er lebt und wirkt eine Weile und lässt sich dann ans Kreuz schlagen. Und als er am Kreuz stirbt, zerreißt der Vorhang im Tempel. Das Allerheiligste ist nicht mehr abgeschlossen, abgeriegelt. Jesus hat ja alle unsere Sünden, wie dieser Ziegenbock früher, alle unsere Sünden auf sich genommen. Er hat es für dich getan, er hat es für mich getan, damit wir versöhnt sein können, ein für alle Mal. Und damit wir kein Opfer mehr brauchen. Und er hat das Gesetz erfüllt, er ist gekommen, um es voll zur Geltung zu bringen. Jesus ist Wort Gottes, Logos, und er ist auch Gesetz. Steht in Johannes 1. Das Verrückte ist, dass jetzt auch noch der Hebräerbrief mit reinkommt. Also es sind super viele Bibelstellen, die man lesen darf, wenn man sich damit beschäftigt. Könnt ihr gerne mal machen. Im Hebräerbrief wird nämlich Jesus als der neue Hohepriester beschrieben. Vorher waren es die Menschen, die Priester und der eine, der einmal rein durfte in den Tempel. Jetzt ist es eben Jesus. Im Alten Testament, also im Alten Bund, musste der Hohepriester jedes Jahr neu ein Opfer bringen, ein Tier schlachten und das Blut vergießen. Und jetzt ist es eben mit einem Einmal, ein für alle Mal erledigt. Und wenn man mit normalem Tierblut, was für mich persönlich jetzt total seltsam ist, schon reinigen kann, wie sehr kann man dann wohl mit dem Blut Jesu, der Mensch war und aber auch komplett Gott, reinigen und heiligen? Also Hebräer 9 und 10, wie gesagt, lest es gerne mal durch, liest sich super blutrünstig und es war auch sehr fremd für mich, als ich das gelesen habe. Und es macht aber trotzdem auch total den Sinn. Weil Blut hat ja diese tiefe Bedeutung. Es steht so sehr für Leben. Es ist so sehr ein Symbol auch für Verbindung. Dieser Spruch, Blut ist dicker als Wasser. Und es wird auch im Alten Testament, im Hebräischen, auch als Entsprechung für die Seele verwendet. Mal so eine kleine Zusammenfassung. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Wir haben einmal den alten Bund durch Mose. Kennzeichen dafür sind die Steintafeln. Und wir haben den neuen Bund durch Jesus. Und das Blut im Abendmahl erinnert uns, wir dürfen es trinken, werden nicht mehr damit besprengt. Zusätzlich haben wir jetzt noch den Heiligen Geist als Siegel des neuen Bundes. Und da kommt jetzt dein Körpertempel ins Spiel. Mach dir es kurz bewusst. Du mit deinem Körper, wie du hier und heute sitzt oder stehst oder flehst, reiß dich ein in diese Reihe von den besonderen Räumen, die Gott für sich in Anspruch genommen hat. Und das finde ich schon sehr besonders. Paulus sagt es im 1. Korintherbrief zweimal an verschiedenen Stellen. Einmal 1. Korinther 3, 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? und einmal 1. Korinther 6,19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr euch nicht selbst gehört? Ich habe es jetzt extra mal aus dem Kontext gerissen. Die alten Hasen wissen, um was es da sonst noch so geht. Aber ich will es einfach mal auf eine breitere Ebene stellen. Jetzt die Frage, wie sieht dein Tempel denn aus? Jetzt muss ich auch wieder ganz grob bleiben. Ich habe euch mal ein schönes Modell mitgebracht. Das nennt man Ten-Sacred-Team-Modell. Und es kommt eigentlich aus dem Design oder der Architektur. Wir Menschen sind ganz grob gesagt, haben zwei Arten der Absicherung in uns. Einmal die Zugspannung und einmal die Druckspannung. Die Druckspannung, das sind hier die Holzstäbe, die schieben von innen nach außen. Gleiche Prinzip ist eine Mauer. Also ein Stein von oben drückt auf den unteren und hält ihn fest. Und das andere hier sind Gummibänder. Das ist die Zugspannung. Du kannst dir ja vorstellen, ein Kran funktioniert über Zugspannung, aber auch ein Zelt. Die Zeltschnüre ziehen ein Zelt in die Aufrichtung. Und beides funktioniert hier in unserem System, in unserem Fall, nicht ohne das andere. Also wir sind so eine Mischung aus Stabilität, die Mauer, und Flexibilität, die Gummibänder. Deine Knochen, kannst du dir vorstellen, wie diese Holzstäbe, sie sind auch eine Art Abstandshalter. Sie schieben von innen nach außen. Und die Gummibänder sind eher so deine Muskeln, deine Bänder, Sehnen und auch dein komplettes Bindegewebsnetzwerk. Und du kannst dir vorstellen, wenn du jetzt deine Stäbe weglässt, fallen die Gummibänder in sich zusammen. Wenn du die Gummibänder weglässt, fallen auch die Holzstäbe Mikado-artig in sich zusammen. Das Schöne bei uns ist, im Gegensatz zu dem Zelt oder auch der Mauer, wir können einfach von A nach B hüpfen, springen, wie auch immer, und verlieren unsere Form nicht. Wir müssen nicht erst abgebaut werden und wieder neu aufgebaut, sondern wir bleiben einfach intakt. Wir haben dieses geschlossene, unabhängige System. Und ich werfe das gleich mal zu euch, dann könnt ihr selber tasten. Das Schöne ist auch hier, kann man sehr gut sehen, wenn du an der einen Seite schiebst oder ziehst, dann antwortet der ganze Komplex. Und bei uns ist es auch so, wenn du dich bewegst, dann antwortet der ganze Körper. Ich finde, es passt auch total gut zum Heiligen Geist, der unser Bewohner ist, wir sind ja das Tempel des Heiligen Geistes, dass er sich einen ganz mobilen Tempel sucht. Genau, es gibt nämlich noch eine andere Möglichkeit, einen Körper, einen Raum zu formen, nämlich durch Inhalte. Ganz deutlich wird es ja bei der Schwangerschaft, sieht man es direkt, oder auch deine Organe, dein Fettgewebe, Muskulatur, hatte ich angesprochen, alles das formt auch deinen Körper. Deine Gestalt wird auch durch Atemräume geformt und da sind wir auch beim Heiligen Geist. Der ist im Hebräischen weiblich, Ruach, die heilige Geisteskraft, und sie füllt dich aus und formt dich eben auch von innen. Leider reicht jetzt die Zeit nicht für eine Atemübung, das machen wir dann mal anders mal. Aber es ist ganz erstaunlich, wie man allein durch Atmung in die Aufrichtung, in die Ausrichtung kommen kann. Jetzt mal den Bogen zurück zum Tempel. Gibt es in dir jetzt diesen Ort, dieses Allerheiligste, diesen Ort des Gesetzes? Jetzt mal so für dich überlegen. Ich sage ja, eindeutig. In dir lebt Jesus, der Heilige Geist, Gott. Sie sind eins. Und weil Jesus das Wort Gottes ist, das Gesetz Gottes, deshalb gibt es auch in dir diesen Ort des Gesetzes. Diese natürlich nicht in Steintafelform, ne? Die nächste Frage, gibt es in dir einen Hohepriester? Ganz klar, Jesus. Er hat ja am Kreuz alles getan, er hat das Blut vergossen, damit du versöhnt leben kannst. Und er hat dich, deinen und deinen Tempel einmal gereinigt. Und damit ist dein Körpertempel eben dieser Ort der Begegnung geworden. Du bist übrigens auch selbst Priester oder Priesterin, aber das nur nebenbei. Jetzt, hast du eigentlich auch solche Vorräume in dir, die wurden ja genutzt früher in der Stiftshütte oder auch im Tempel, um opfern zu können oder auch um reinigen zu können, um die ganzen Gerätschaften dort zu lagern. Hast du das auch? Eigentlich brauchst du es nicht mehr, weil Jesus hat diese Herrschaft der Sünde über dich komplett zerstört. Die sind eigentlich nicht mehr nötig. Und doch, ich behaupte, du hast sie. Du hast nämlich auch Türen und Öffnungen an deinem Tempel, deine Sinnesorgane. Und über diese Organe, Sinnesorgane kommen Reize in dich hinein. Und du darfst verwalten, ein guter Verwalter sein, mal wieder. Du darfst auswählen, nehme ich das jetzt an, diesen Reiz, der mich vielleicht auch triggert, der bestimmte Prozesse in mir hervorbringt, oder lasse ich den draußen? Das zu erklären, ist aber auch wieder an einem anderen Sonntag besser. Ist wieder sehr komplex und schwierig auch. Wie oft darfst du denn in dein Heiligtum gehen? Jederzeit. 24/7. Du musst nicht erst auf diesen einen Yom Kippur-Tag warten im Jahr, damit du endlich deine Lasten loswerden darfst. Du kannst es jederzeit tun. Und vor allen Dingen, und das finde ich mega schön, du darfst angstfrei mit Gott reden. Da gibt es eben nicht diesen Hörnerschall, diesen brennenden Felsen. Vielleicht auch, weiß ich nicht. Vielleicht redet Gott auch mal so zu dir. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall angstfrei möglich. Jetzt, das ist ein bisschen ein schwieriges Thema, finde ich. Wem gehört der Tempel des Heiligen Geistes? Paulus sagt ja, wisset ihr nicht, dass ihr euch nicht mehr selbst gehört? Und als ich das nochmal gelesen habe, dachte ich, okay, je nachdem, was dir in deinem Leben schon passiert ist, ob dein Körper vielleicht schon mal ausgenutzt wurde oder auch falsch behandelt wurde von Vertrauenspersonen, kann es sein, dass du es liest und es sich richtig giftig anfühlt für dich. Dass du dir schon beim Hören denkst, toll, jetzt hat Gott irgendwie alle Macht über mich, kann so nach mir greifen wie eine Krake und ich habe keine Rechte mehr, ich habe nur noch Pflichten. Weiß ich nicht, ob es dir so geht. Wenn das der Fall sein sollte, dann darf ich dir schon mal sagen, Gott ist nicht so. Ich will auf jeden Fall nochmal einen eigenen Sonntag nutzen, um über das Thema Grenzen zu sprechen beim Tempel. Und doch will ich jetzt schon mal andeuten, Gott ist auf jeden Fall anders als dieser Typ, der ausnutzt, er achtet deine Grenzen und er will vor allen Dingen deinen Grenzen auch Frieden schenken. Nochmal zusammengefasst, deine Funktion als Körpertempel. An dir wird Gottes Heiligkeit sichtbar. Du bist Wohnung Gottes. Du bist Aufbewahrungsort von Gottes Gesetz. Du bist Ort der Begegnung, also bei dir können Menschen Gott begegnen. Und du bist der Ort, an dem Gott sein Reich auf die Erde bringt, weil du immer wieder seinen Willen tust. Du bist der Ort, der Menschen Gottes Heil bringt. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja, wie kann ich den denn jetzt mehr als solchen Tempel nutzen? Da habe ich drei Empfehlungen. Der erste ist, frag doch den Heiligen Geist und nimm dir Zeit, seine Antwort abzuwarten. Er weiß nämlich zu 100%, was du gerade brauchst, ob mehr Ruhe, mehr Bewegung zum Beispiel. Und du darfst ihm 100%ig vertrauen. Was er dir vorschlägt, wird dir niemals schaden, sondern vielmehr deine Lebensqualität verbessern. Und falls du eine komische Antwort hörst, kannst du immer noch mal Rücksprache halten. Die zweite Empfehlung ist, schau hin. Nimm dir vielleicht mal ein aktuelles Foto von dir, guck dich mal ganz ungeschönt an und schau genau hin, was ist eigentlich da. Spür auch in dich hinein. Wo ist Müdigkeit, Erschöpfung? Wo ist aber auch genauso im gleichen Moment Lebenswille und Kraft und Lebenslust und Bewegungslust? Wo ist Schmerz? Wo ist aber auch genauso Wohlgefühl? Wir sind nie so aus einem Guss, sondern sind eigentlich oft viele Dinge gleichzeitig, viele Emotionen. Und wenn du dann was rausgefunden hast, wenn du was Neues für dich entdeckt hast, dann liebe dich. Egal, ob du es magst, ob du es toll findest, liebe dich. Entscheide dich dafür, dich und deinen Tempel zu lieben. Und die dritte Empfehlung ist eher eine Frage. wie gut kennst du denn Gottes Wort, was ja in dir lebt? Lies deine Bibel, damit du ihn noch besser kennenlernst, weil ich finde, das ist einfach so ein lebenslanges Lernen. Wir werden damit nie fertig sein, ihn besser kennenzulernen. Gut, ich möchte nochmal zusammenfassen. Gott möchte einen Bund mit dir schließen oder hat es schon getan. Er erwählt dich. Wenn du ein Ja sagst zu diesem Bund, dann wird er alles dafür tun, damit der Bund auch hält, für immer. Er hat den Heiligen Geist auf dich wie ein Siegel gelegt und dein Körper ist sein heiliger Tempel.